So, ich darf euch heute Morgen die Osterbotschaft bringen. Und ich möchte gerne den Text vorlesen aus Johannes 20, ab Vers 11 bis 18. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir. Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Maria von Magdalena und übrigens noch einige paar andere Frauen auch, das steht hier nicht im Text, die kommen früh morgens zum Grab, so zwischen 5 und 6 Uhr, also ziemlich früh. Sie haben kostbare Öle dabei und Salben, um Jesus einzubalsamieren, um sein Leichnam einzuölen und um zu trauern. Ja, damals in Israel, da haben die Frauen richtig getrauert und geschrien und geklagt. Am Samstag haben sie nicht kommen dürfen, da war der Sabbat und deswegen sind sie am Sonntag gleich früh in aller Herrgottsfrüh sind sie losgegangen zum Grab. Maria wollte Jesus nochmal sehen. Den Jesus, der ihr so viel Gutes getan hat. Der Jesus, der ihr so viel gegeben hat. Der Jesus, der ihr gezeigt hat, wie wertvoll sie ist. Der ihr gezeigt hat, welche Würde sie hat in seinen Augen. Und Jesus hat 7 Dämonen ausgetrieben von ihr und hat sie frei gemacht. Und seitdem ist sie mit Jesus mitgegangen. Jeden Schritt, sie war immer mit dabei und sie hat sich vorgenommen, sie wird Jesus unterstützen, mit allem, was sie hat, mit aller Kraft. Und dann hat es plötzlich geheißen, Jesus ist verhaftet worden. Die Maria, die hat es nicht glauben können. Und dann hat sie zusehen müssen, wie Jesus an das Kreuz genagelt wird. Und sie war dabei gestanden. Und sie hat ihren Herrn leiden sehen. Es waren grauenhafte Tage für sie. Und jetzt steht sie vor dem Grab und schaut rein. Und sieht, das Grab ist leer. Der Stein ist weggerollt, Jesus ist weg. Panik bricht aus bei ihr. Warum ist Jesus weg? Wo ist der Leichnam? Wer hat ihn weggetragen? Waren es Grabschänder, Grabräuber? Waren es die Römer oder irgendwelche Juden, die gesagt haben, jetzt wollen wir Jesus endgültig wegschaffen, damit die Jünger nicht noch auf einen blöden Gedanken kommen und sonst irgendwas behaupten? Der Stein war weggerollt. Wisst ihr, das war so ein großer Stein, das war keiner, den man mal so schnell mal wegschiebt, sondern da hat man schon ein paar kräftige Hände dazu gebraucht. Und als sie sieht, dass Jesu Leiche weg ist, dann will sie eigentlich schreien und klagen, aber der Ton bleibt ihr im Hals stecken. Und sie läuft los, sie läuft wieder in die Stadt rein zu Petrus und Johannes, um zu erzählen, hey Jesus, der Leichnam ist weg und ich weiß nicht, wo er ist. Und Johannes und Petrus, die erschrecken mit ihr und laufen zum Grab. In aller Windeseile. Wir lesen in dem Text, dass der Johannes ein bisschen schneller war als der Petrus. Wahrscheinlich war er ein bisschen jünger, hatte ein bisschen mehr Puste. Auf jeden Fall, die beiden, die sind so schnell sie konnten, einfach zum Grab. Und der Johannes, der hat erst noch vorm Grab gewartet, der ist noch nicht reingegangen. Und als der Petrus gekommen ist, ist der schnurstracks reinmarschiert. Die Gräber, das waren so Felsengräber und es waren 2 Räume, erst so ein Vorraum. Und dann ist man einen Raum weitergegangen und da war dann normalerweise die Leiche. Und Petrus geht da rein, steht in diesem Raum, sieht, wo Jesus gelegen hat, aber da ist Jesus nicht. Stattdessen sieht er so diese Binden, diese Tücher, die man um Jesus rumgewickelt hatte. Und auch das Schweißtuch, was man so im Kopf rumgemacht hatte. Und das Komische war, das war total seltsam, dass diese Tücher zusammengewickelt waren oder zusammengefaltet. Also schön, fein, säuberlich. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Der Petrus hat sich überlegt, wie kann das sein? Also wenn jemand Jesus geklaut hat, dann hat er ihn erstmal mit den Tüchern geklaut. Und keiner, außer vielleicht eine Frau, würde das alles wegmachen und schön, fein, säuberlich zusammenlegen und hinlegen. Und dann steht in Vers 8 in Johannes 20, ein interessanter Vers, da steht, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Das war übrigens der Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Also der Johannes, der erzählt davon sich. Und er sagt, er ist da reingekommen und dann hat er gesehen und geglaubt. Er sah und er glaubte, steht da. Und dann steht, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen musste. Also der Johannes hatte gar keine Ahnung, dass das irgendwo in der Bibel steht, im Alten Testament, dass Jesus auferstehen wird. Der hat auch die Worte, die Jesus immer gesagt hat, überhaupt nicht verstanden. Aber als er da gestanden hat und einfach nur diese Binden gesehen hat, steht, und er sah und er glaubte. Und es war bei ihm so, bing, Licht aufgegangen. Das wünsche ich mir auch für uns heute Morgen, dass es bei uns so bing macht und uns ein Licht aufgeht und wir verstehen, Jesus ist auferstanden. Dass wir es begreifen, was es bedeutet für unser Leben. Und wenn es wahr ist, dass Jesus auferstanden ist, dann ist es nicht bloß die Wende der gesamten Zeitgeschichte, sondern es ist auch die Wende in unserem Leben. Dann kann sich was umdrehen in unserem Leben und Traurigkeit kann so umkippen, zack, in Freude. Und unsere Verzweiflung kann umkippen in Hoffnung. Und unsere Angst in Mut. Und unsere Sinnlosigkeit in Erfüllung. Und wir lesen weiter, dass die beiden Jünger sind wieder weggegangen, der Petrus und der Johannes. Und Maria steht immer noch im Grab, also in dieser Vorkammer. Und sie guckt rein und sie weint. Sie weint. Das muss irgendwie ein furchtbarer Morgen für sie gewesen sein. Nicht so wie bei uns, dass wir hier mit Osterfrühstück anfangen und erstmal Lieder singen und uns freuen. Sondern Maria, die war echt traurig. Die war so, kennt ihr das, wenn man so tief traurig ist, dass man keine Kraft mehr hat? Wenn alles sinnlos ist, alles dunkel ist, auch wenn die Sonne scheint. Der Johannes erzählt hier von der Maria und es waren noch andere Frauen mit am Grab, aber der Johannes, der nimmt einfach nur die Maria in den Blickpunkt und zeigt, wie hat Maria von Magdala Ostern erlebt. Für Maria war der Ostermorgen einfach nur Grund der Verzweiflung. Und sie denkt sich, das hat doch Jesus nicht verdient. Erst wird er verhaftet, unschuldig, hat er nichts gemacht. Im Gegenteil, er hat so vielen Menschen geholfen. Dann wird er ans Kreuz genagelt. Er war kein Verbrecher. Er war unschuldig. Und dann stiehlt man auch noch seine Leiche aus dem Grab und raubt ihm die letzte Totenruhe. Und dann sieht Maria diese beiden Männer da sitzen, in weißen Gewändern, also in dieser inneren Grabkammer. Der eine sitzt da, wo seine Füße gelegen haben, der andere, wo der Kopf gelegen hat. Und die Maria, die war so neben der Kappe, dass sie gar nicht gemerkt hat, wo diese Männer jetzt plötzlich herkommen. Die wundert sich gar nicht. Und dann fragen die Männer, warum weinst du? Maria antwortet, sie haben meinen Herrn fortgetragen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Die Maria, in ihrer Verzweiflung und in ihrer Panik, die sie hat, hat sie trotzdem eine Entscheidung getroffen. Ihre Entscheidung war, sie wird diesen Leichnam von Jesus finden, egal was es kostet. Sie wird ihn wieder da zurückbringen, wo er hingehört. Deswegen sagt sie, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt, aber ich werde ihn suchen, ich werde ihn finden. Und dann lesen wir, dass sie sich umdreht. Ich weiß nicht, warum sie sich umdreht. Vielleicht hat sie irgendwie Schritte hinter sich gehört. Oder vielleicht hat sie irgendeine Bewegung wahrgenommen oder irgendeinen Schatten gesehen. Auf jeden Fall, sie dreht sich um. Und dann steht da dieser Mann. Da ist jemand, dieser Mann. Und sie dreht sich um und sieht, ah ja, das muss der Gärtner sein. Friedhofsgärtner. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass um die Zeit da dieser Mann rumsteht. Und der fragt sie. Zwei Fragen. Liebe Frau, warum weinst du? wen suchst du? Warum weinst du? Haben die Engel auch schon gefragt. Und wen suchst du? Maria, wen suchst du? Suchst du Jesus? Maria, das ist gut, dass du Jesus suchst, aber du suchst Jesus am falschen Ort. Du suchst Jesus nämlich bei den Toten, aber Jesus ist gar nicht bei den Toten. Jesus ist bei den Lebenden. Da musst du ihn finden. Ich weiß nicht, ob du auch Jesus suchst. Ich weiß nicht, wo du ihn suchst. Aber ich werde dir sagen, wenn du Jesus bei den Toten suchst, dann wirst du ihn dort nicht finden. Wenn du Jesus einreißt in die große Kette der Wichtigen und Großen in der Weltgeschichte, also Cäsar und Aristoteles und wie sie alle heißen, und wenn du da auch noch Jesus mit reinsetzt, du wirst Jesus da nicht finden. Du wirst ihn nicht im Wachsfigurenkabinett finden von der Madame Tussauds. Du wirst Jesus nicht finden, wenn du ihn als Vertreter von einer großen Weltreligion suchst. So einer von vielen unter Buddha und Dalai Lama und Mohammed, wie sie alle heißen. Jesus ist nicht bei den Toten, Jesus ist bei den Lebenden. Aber wie schön wäre das, wenn wir das heute Morgen wieder ganz neu verstehen, dass Jesus lebendig ist und hier ist. Wie schnell vergessen wir das? Wie schnell ist Jesus für uns jemand, der irgendwann vor 2000 Jahren gelebt hat? Und wie schnell wird auch Gemeinde zu so einem Jesus-Gedächtnisverein? Also man schaut zurück, man gedenkt des großen Jesus von Nazareth, wie er damals gelebt hat. Und wie viele Gemeinden, ja, da wird es gepredigt und geredet, aber letztendlich, wenn man reinkommt, meint man, Jesus ist tot. Das ist eine Trauergemeinde, wo alle so sagen, ach, wie war doch damals alles so gut. Und es ist die Frage auch für unser Leben, für dein Leben. Jesus lebt, aber lebt er auch für dich? Oder lebst du mit einem Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, aber der in deinem Alltag irgendwie keinen Unterschied macht? Oder lebst du mit einem Jesus, der irgendwann wiederkommt, dass du sagst, ja, irgendwann wird mal alles besser. Im Moment ist noch alles schwierig und kämpfe ich noch mit meinen Sachen, aber irgendwann kommt Jesus wieder und wird alles gut. Mit welchem Jesus lebst du? Mit dem der Zukunft oder dem der Vergangenheit? Oder lebst du mit dem Jesus, der heute lebt, der auferstanden ist, der heute hier ist? Die Maria, die schaut dem Auferstandenen so direkt in die Augen. Aber sie erkennt nicht, dass es Jesus ist. Mich gefragt, warum erkennt sie nicht, dass es Jesus ist? Vielleicht war sie so tief traurig, dass sie es einfach nicht sehen konnte. Vielleicht hat Jesus ein bisschen anders ausgesehen nach seiner Auferstehung als vorher. Wir wissen es nicht, wir können es nur vermuten, aber eines ist sicher. Die Maria hat Jesus nicht bei den Lebenden gesucht, sondern bei den Toten. Maria hat es ja überhaupt nicht erwartet, dass Jesus vor ihr steht, lebendig. Und Jesus fragt, warum weinst du? Wen suchst du? Und dann sagt Maria zu ihm, wenn du den Leichnam weg hast, dann sag mir wohin, dann hole ich ihn. Maria will den Leichnam von Jesus finden, koste es, was es wolle. Und dann hört sie dieses eine Wort, das eine Wort, das bei ihr alles verändert. Ein kurzes Wort. Maria. Das ist ihr Name, einfach nur ihr Name. Maria. Und dieses Wort, das trifft sie direkt ins Herz. Und in dem Moment erkennt sie, wer da eigentlich vor ihr steht. Das ist interessant. Ein Wort von Jesus, ein einziges Wort, einfach nur ihr Name. Und die Situation ist eine völlig andere. Ganz andere Situation. Nichts ist mehr so, wie es war. Alles anders. Und dieses eine Wort, das alles verändert, das zieht sich durch die ganze Bibel. Das fängt schon bei der Schöpfung an. Ja, Gott spricht ein Wort und die Situation ist eine ganz andere. Gott sagt, es werde Licht und es wird ward Licht. Es wurde, es ist Licht geworden. Nur weil Gott es gesagt hat. Und das Licht war sehr gut. Da ist im Neuen Testament der römische Hauptmann aus Kapernaum, der zu Jesus sagt, wenn du jetzt hier, wo du stehst, nur ein Wort sagst, ein Wort aus deinem Mund und mein Diener ist geheilt. Jesus steht da, bedroht den Sturm, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Wort gesprochen hat. Er bedroht den Sturm und der Sturm wird still. Ein Wort von Jesus. Vielleicht ist es schon völlig egal, welches Wort, aber ein Wort von ihm und die Situation verändert sich komplett. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft, steht in Hebräer 4, Vers 12. Es ist schärfer als die Klinge eines zweischneidigen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes. Es trennt dort Menschliches von Göttlichem, Geist von Seele und es trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort Gottes, was so bam, schneidet, verändert. Und dieses Wort hat die Maria getroffen. Und auf einmal ist die Situation eine völlig andere. Maria hat überhaupt keinen Grund mehr zu weinen und zu klagen. Sie hat keinen Grund mehr zur Sorge. Sie hat keinen Grund mehr, Jesus zu suchen in Panik, weil er ist ihr begegnet. Und dann umarmt sie Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich vor seine Füße wirft und so seine Beine umklammert. Sie hat Jesus wieder. Und dann ruft sie Rabuni, das heißt mein Lehrer, mein Meister, mein Herr, mein Gott. Und ich kann mir vorstellen, dass die Maria Jesus so ewig hätte festhalten können. Einfach nur so umklammert. Sie hat ihn wieder, er ist auferstanden. Es ist interessant, welches Gefühlschaos die Maria an dem Morgen so durchmacht. Hast du Tode betrübt, dann in Panik, dann auf einmal voller Freude. Und dann sagt Jesus zu ihr, halt mich nicht fest, klammer dich nicht an mich. Und dann gibt Jesus ihren Auftrag. Er hat einen Auftrag für sie, deswegen geht es jetzt nicht darum, ewig festzuhalten. Ich weiß gar nicht, wie lange sie in dieser Haltung war, dass sie Jesus umklammert hat. Aber irgendwann sagt Jesus, halt mich nicht fest. Ja? Ich gebe dir einen Auftrag. Geh hin zu den Jüngern und bring ihnen die Nachricht, dass ich lebe. Und das steht in Vers 17 und 18. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Das ist eine komische Osterbotschaft, die Jesus da der Maria mitgibt. Geh hin zu meinen Brüdern, sag ihnen, ja, mein Gott ist euer Gott. Aber wisst ihr, an Ostern hat sich was Grundlegendes, zack, verändert. Was Grundlegendes. Plötzlich sind Jesu Jünger nicht mehr seine Jünger, seine Diener, die seine Schüler, sondern plötzlich sind es seine Brüder. Und er sagt, und wir haben den gleichen Vater. Mein Vater ist euer Vater. Mein Gott ist euer Gott. Plötzlich haben die Jünger den gleichen Status, die gleiche Stellung wie Jesus. Sie stehen plötzlich neben Jesus und können den gleichen Vater anbeten. An Karfreitag ist so der Vorhang im Tempel zerrissen. Ja? Das ist das Grundlegende, was sich verändert hat. Der Vorhang zum Allerheiligsten, und es war nicht so ein Stoffvorhang, ja? Nicht so ein dünnes Ding, wie wir das oft haben, sondern war so ein richtig schwerer Vorhang. Und er ist von oben bis unten ratsch durchgerissen. Der Durchgang zum Allerheiligsten ist frei. Ihr seid meine Brüder, sagt Jesus. Und es ist mein Vater, zu dem ich kommen kann. Und es ist aber euer Vater. Ihr könnt ins Allerheiligste, ihr könnt Gott kennenlernen. Ihr könnt mit Gott, dem Vater, leben. Es ist interessant, in Jerusalem sind viele verrückte Dinge passiert, als Ostern war, an Karfreitag und auch an Ostersonntag. Und mich würde es interessieren, was die Leute damals, die Hohepriester, die das alles mitgekriegt haben, was die gedacht haben. Aber die wenigsten haben damals verstanden, was an Ostern wirklich passiert ist. Es haben wirklich nur die verstanden, denen Jesus, der Auferstandene, begegnet ist. Es ist auch heute noch so. Viele verstehen die Osterbotschaft nicht. Viele wissen überhaupt nicht mehr, was Ostern ist. Ja, Frühlingsfest, Eier suchen. Aber dass Ostern das Fest ist, ein Fest ist zwischen Gott und mir, zwischen Jesus und dir. Jesus, der Auferstandene ist und der dir heute begegnen will. Und er wird dir begegnen, genauso wie er Maria damals begegnet ist. Meinst du, welche Frage wird Jesus dir stellen? Die Maria hat er gefragt, warum weinst du? Warum hat er das gefragt? Weil sie traurig war. Wen suchst du? Warum hat er das gefragt? Weil Maria auf der Suche war. Was würde Jesus dich fragen, was wird er dich fragen, wenn er dir begegnet? Würde auch fragen, warum weinst du? Warum bist du traurig? Warum machst du dir Sorgen? Warum hast du immer so eine Angst? Warum fühlst du dich einsam? Warum bist du so unzufrieden? Wen suchst du denn? Was suchst du? Jesus dreht die Situation in unseres Lebens rum, weil er der Auferstandene ist. Und er sagt heute Morgen am Ostersonntag, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich möchte mit uns beten. Ich staune darüber, wie das damals an Ostern so alles war. Und es war alles so klein und unscheinbar. Und man fragt sich, wo waren die Massen, die das alles mit beobachtet haben und gesehen haben. Es waren Einzelne, denen du begegnet bist. Und es sind auch heute Einzelne, denen du begegnest. Ich bitte dich, Herr, dass du dich heute Menschen zeigst. Dass du dich hier unter uns offenbarst. Herr, du kennst die Situation in unserem Leben. Du kennst auch die Sachen, wo wir keine Hoffnung sehen, wo wir traurig sind oder einfach unzufrieden. Wo wir nach einem Sinn suchen, nach einem Halt suchen. Und wir finden es nur bei dir, dem Auferstandenen, der du lebst und regierst. Herr, ich bitte dich, dass du die Kruste durchbrichst von unserem Herzen, wo so vieles so eingefahren ist, wo unser Glaube vielleicht so vertrocknet ist und so kühl geworden ist, so lauwarm. Herr, wo wir so schlaff geworden sind und wo wir uns einfangen haben von manchen Lügen, Herr, die uns der Teufel so eingegeben hat. Ich bitte dich, dass wir dir begegnen, Herr, dass du das durchbrichst mit deiner Auferstehungskraft und mit deiner Herrlichkeit. Herr, und damals, als du auferstanden bist, da hat es irgendwie Funken geschlagen und auch noch andere Leute sind plötzlich aus den Gräbern gekommen, Herr, es ist unvorstellbar. Ich bitte dich, Herr, dass der Auferstehungsfunke heute überspringt auf uns und dass wir aus unseren Gräbern kommen und dass du uns dieses Leben schenkst, Herr, nachdem wir uns sehnen. Herr, wir loben dich, wir preisen dich und wir beten dich an. Amen.